Hallo miteinander, das ist die neueste Ausgabe vom Travel News Talk. Ich bin der Reto Sauter, Chefredakteur von Travel News. Vor knapp 5 Wochen ist der Krieg am Persischen Golf ausgebrochen. Heute beleuchten wir im Podcast die Auswirkungen des Ganzen auf die Schweizer Reisebranche. Und das machen wir mit einem absoluten Profi. 23 Jahre lang war er Geschäftsführer des Schweizer Reiseverbands und seit rund 2,5 Jahren ist er Ombudsmann der Schweizer Reisebranche. Herzlich willkommen im Talk, Walter Wedi-Kunz.
Danke vielmals, dass ich da sein darf.
Wedi, im August 2023 hast du angefangen als Ombudsmann der Schweizer Reisebranche. Ist das momentan deine strengste Zeit in dem Amtsantritt?
Ja, das kann man sicher sagen. Also mit Abstand die strengste Zeit. Einführungsphase hat es auch einmal noch selbstverständlich das eine oder andere gegeben. Aber jetzt, im Moment, werden wir wirklich, man kann so schön auf gut Deutsch sagen, gefressen. Und zwar von allen Seiten, von Reiseveranstaltern, von Reisebüro, von Medien und natürlich vom Konsument.
Wie viele Anfragen kommen effektiv rein, vielleicht verglichen auch mit dem Normalzustand?
Ja, im Moment würde ich etwa sagen, haben wir sicher das Dreifache an Anfragen, die reinkommen. Wenn ich jetzt mal schaue, was wir bis Ende März im Prinzip schon abgeschlossen haben, und das sind nur die abgeschlossenen Fälle, dann liegen wir schon weit über 500. Also im Vergleich, wir haben das letzte Jahr im ganzen Jahr 1200 gehabt und das vorletzte Jahr sind wir bei knapp 900 gewesen.
Was bedeutet das? Einfach sehr lange Arbeitstage, vielleicht auch der Wochenende zum Teil, oder wie könnt ihr das handeln?
Ja, wir versuchen es zu prestieren. Wir haben immer noch sehr kurze Antwortzeiten, weil wir wissen natürlich, dass es jetzt brennt. Aber es ist natürlich verbunden mit längeren Arbeitstagen. Also in den letzten paar Tagen sind 10 Stunden einfach die Normalität.
Was fragen die Leute konkret? Was kommen für Anfragen zu dir?
Ja, die sind ganz verschieden eigentlich. Aber die meisten sind schon besorgte Konsumenten, die wollen wissen, was ist Sache, die vielleicht jetzt noch nicht morgen und übermorgen reisen, aber wie sieht denn das im Mai aus? Und vielleicht das Hauptthema ist schon die Stornobedingungen.
Wenn du das Stornieren ansprichst mit den Rückerstattungen auch, wo sind da die Leitplanken? Ich meine, jeder Fall ist ein bisschen anders, aber wo kannst du sagen, das und das gilt grundsätzlich?
Ja, das ist eben, jeder Fall ist anders. Hat er alles über das Reisebüro gebucht, hat er direkt gebucht, weil wir kommen natürlich auch Anfragen von Konsumenten, die nicht über das Reisebüro gebucht haben oder über einen Reiseveranstalter oder teils. Kürzlich im Fall Oman über das Reisebüro das Hotel gebucht. Aber selber der Flug und das Hotel verlangt jetzt Annulationsspesen, respektive den Veranstalter. Und dort ist er natürlich nicht über das Pauschalreisegesetz geschützt. Also das ist eine Einzelleistung. Da kann der Veranstalter die Kosten weitergeben.
Die Reiseveranstalter berufen sich auf den Reisehinweis vom EDA. Aber das Gesetz regelt das Ganze eben nicht so ganz eindeutig. Wie unbefriedigend ist der Graubereich für dich als Ombudsmann?
Ja, unbefriedigend würde ich jetzt so nicht sagen. Es ist klar, das Pauschalreisegesetz kann man anwenden. Es hat verschiedene Schlüsselfunktionen, aber es ist nicht alles geregelt drin. Aber es ist ein Maßstab, den man nimmt. Jetzt der grösste eigentlich Fakt, den wir jetzt im Moment haben, ist, wann kann man reisen, ab wann kann man eine Reise kostenlos stornieren, wenn es EDA von Reisen, nicht touristischen Reisen und touristischen Reisen in das Land abratet. Und das ist nicht klar geregelt. Aber wir haben vom EDA, ich habe das sogar schriftlich, dass das im Ermessen des Reiseveranstalters oder wenn es selber bucht ist, im Ermessen der Versicherungsgesellschaft ist. Das denke ich, ist auch ein Hinweis, dass die Reiseveranstalter das selber festlegen können. Aber da gibt es natürlich unterschiedliche Anwendungen. Also, 10 bis 14 Tage nennen wir jetzt als zumutbar. Alles, was weniger ist, glaube ich, muss der Konsument auch planen können.
Gibt es aber in dem Fall Anbieter, die da voll unten reingehen und ganz kurze Fristen auch
Ja, ich darf es fast nicht erwähnen, aber ich hatte die letzten Reiseveranstalter gehabt, der hat der Kundin gesagt, das war gerade anfangs von dieser Nahostkrise, sie müssen einfach am Flughafen gehen, und wenn der Flüger geht, können sie gehen, und sonst müssen sie halt dann daheim bleiben. Das ist kein 1. April-Scherz.
Ich sehe, du erlebst einiges. Kunden und auch ein Haufen Reisebüro wünschen sich zum Teil ein bisschen längere Vorlaufzeiten, auch jetzt als die 10 oder die 14 Tage. Warum ist das eben vielleicht nicht realistisch? Oder wie beurteilst du die Situation?
Ja, es ist natürlich ein unternehmerisches Risiko für die Branche, die getragen werden muss. Also, das darf man nicht vergessen. Und ich denke jetzt, 14 Tage für einen Kunden ist zumutbar. Klar gibt es da immer wieder Ängste. Also auch die Grosseltern, die mit ihren Enkelkindern eine Woche nach Dubai und jetzt wollen sie eben nicht mehr gehen. Und sie wollen nicht zuwarten mit annullieren. Und da sage ich Ihnen einmal, ihr könnt annullieren mit den Folgekosten. Jetzt, weil im Moment könnt ihr noch nicht für zum Beispiel im Mai. Was ihr könnt riskieren, ist zu spekulieren, dass bis dann noch die Reisehinweise immer noch gleich sind. Und dann könnt ihr kostenlos zurücktreten. Aber die Risikoabwägung, das muss dann der Konsument selber vornehmen.
Hättet viel gern, dass du ihnen das quasi sagst? Oder lächtet es ein bisschen danach, dass wir die Absicherung hättet und von dir eine verbindliche Antwort überkommen, die du aber natürlich so nicht kannst geben?
Ja, sie akzeptieren und respektieren, wenn wir beispielsweise jetzt sagen, wir erachten 10 bis 14 Tage als fair. Das respektieren sie, und da haben wir eigentlich auch nie grosse Diskussionen, weil meistens sind die Diskussionen schon mit dem Reiseveranstalter oder dem Reisebüro geführt worden. Und jetzt wollen sie es einfach nochmal so ein bisschen bestätigen lassen. Stimmt das nicht? Bindet mir da der Reiseveranstalter einen Bär auf? Oder, ja. Und dann sind sie eigentlich schon wieder ein Stück ruhiger und beruhigt.
Wie eng ist dein Austausch aktuell jetzt gerade mit den Reiseveranstaltern, wenn es eben um so Fragen auch geht und das Abstimmen untereinander?
Ja, da heute wird ein bisschen mehr der Telefonhörer in die Hand genommen, weil es halt schnell muss gehen, weil man etwas schnell klären will. Haben das wirklich gesagt? Umgekehrt natürlich auch, haben die Aussage getätigt, weil man merkt manchmal auch, dass der Kunde versucht, uns auszuspielen gegenüber dem Reiseveranstalter. Oder der Reiseveranstalter sagt, könnt zur Ombudsstelle, aber und wollen es eigentlich abschieben. Aber im Grundsatz, muss ich sagen, funktioniert das einwandfrei.
Wie beurteilst du den Umgang von der Schweizer Reiseveranstalter jetzt mit den Auswirkungen von dem Iran-Krieg?
Also ich muss sagen, von der Reiseveranstalter fast vorbildlich, wo ich mehr so ein bisschen Headaches oder Probleme gesehen ist bei diesen Reisebüro, die Mikrotheo machen und jetzt ein bisschen schockiert sind ab dieser Verantwortung, die sie haben und auch ab dem unternehmerischen Risiko, das sie eingegangen sind. Und da muss ich sie halt manchmal schon darauf hinweisen, schaut, ihr müsst jetzt den Kunden kostenlos annullieren lassen, auch wenn ihr vor Ort jetzt müsst Spesen zahlen. Und ein Veranstalter kann das natürlich einfach mit seinen Partnern aushandeln. Ein Reisebüro, das vielleicht 3 Buchungen bringt im Jahr, mit einem DMC, der hat wahrscheinlich eher Schwierigkeiten, dann kostenlos aus dem Vertrag zu kommen.
Sind da einzelne Reisebüro auch ein bisschen blauäugig, wenn es um das geht?
Blauäugig, ja, sie sind einfach den Risiken nicht bewusst, die sie mit dem Mikrotheo eingehen. Ich meine, Mikrotheo ist eine Chance, auch bessere Margen zu erzielen möglicherweise.
Darum kannst du das noch ein bisschen ausführen im Detail? Weißt du, vielleicht gerade einen konkreten Fall, also die Grössenordnung, um was es gegangen ist?
Ja, es ist um eine Japan-Reise gegangen, beispielsweise. Der Kunde hat nicht können fliegen, weil es ist irgendwie mit der Emirates war. Das Reisebüro hat, glaube ich, 3'000 Franken Storno-Spesen gehabt, pro Person. Und sie waren das Vierte gewesen, vor Ort. Und hat aber nur einen Flug gefunden, der 2,5 mehr kostet, pro Person. Und dann habe ich dem Reisebüro halt gesagt, jetzt musst du abwägen. Vielleicht kommst du dem Kunden beim Aufpreis vom Flug etwas entgegen, weil bei 2.500 kann er zurücktreten vom Vertrag. Vielleicht machen wir irgendwie 50-50, weil du musst abwägen, zahle ich lieber 4x3.000 oder wenn ich halt Flüge übernehme, dann würde es mit 10.000 kosten, anstatt 12.000. Und da sind sie manchmal völlig schockiert.
Hast du den Eindruck, man nimmt trotz allem das Ganze vielleicht ein bisschen gelassener, weil man schon die Megakrise Corona durchgemacht hat? Sind alle vielleicht ein bisschen geeicht, sage ich jetzt aus der Branche, weil es einfach das noch der extremer Fall war?
Ja, ich denke schon. Also, meine, es gibt, glaube ich, keine andere Branche, die dermassen Krisen erprobt ist wie die Reisebranche. Und da haben wir schon alles durchgemacht. Also, wir müssen nicht anfangen aufzählen, was wir schon für Krisen durchlebt haben.
Eine Unsicherheit, die weit verbreitet ist, betrifft die Frage, ob Reisewarnungen für ein Land auch dann gelten, wenn man nur dort umsteigt, also zum Beispiel zu Dubai für einen Weiterflug auf Australien. Wie sieht das konkret aus?
Ja, da sind sich die Juristen nicht mal ganz einig. Also ich habe kürzlich eine Präsentation gehabt und einen Austausch mit 20 Juristen. Der war schon vor dieser ganzen Krise geplant. Und dann haben wir uns auch austauscht. Und ich bin klar und dezidiert der Meinung, dass, wenn ich am Flughafen Transit bin, habe ich keinen Grenzübertritt gemacht in das Land hinein, sondern ich bin lediglich im Transitbereich. SEDA hat jetzt aber klar deklariert, dass die Flughäfen auch dazu gehören. Also respektieren wir und akzeptieren wir das. Aber da müsste ein juristischer Fall wirklich durchgezogen werden, um das ganz klar zu wissen.
Unmittelbar nach dem Kriegsausbruch hat es eine Debatte in der Schweiz, ob SEDA-Reisende aus der betroffenen Region ausfliegen oder nicht. Andere Länder haben das gemacht, wie Deutschland und Italien zum Beispiel. Wie siehst du das?
Ja, da bin ich ein bisschen entspannter. Ich musste ein bisschen auch schmunzeln. Ich habe ein paar Storys gelesen von Influencern, die in Dubai sitzen und sagen, von Deutschen, sie wollen die Steuern sparen, darum bleiben sie in Dubai. Und kaum ist etwas passiert, auch in Frankreich hat es so Fälle gegeben, haben sie nach dem Staat gerufen, sie sollen sie heimholen. Ich glaube, es ist unterschiedlich. Die Auffassung oder das Gefühl hat man nicht ganz, ganz gleich, ob man jetzt vor Ort unten ist oder ob man da sitzt, darum ja, mute ich mir jetzt da nicht ein definitiv oder abschliessendes Urteil vor. Aber ich habe jetzt auch nicht gerade Not gesehen, dass EDA da alle Hebel in Bewegung setzt, um da eine Rückholaktion zu machen.
Du hast vorher schon ein paar Beispiele angesprochen von Leuten, die konkret eine Reise in die betroffene Region geplant haben oder geplant hatten, wo es um Stornierungsfälle gegangen ist. Beobachtest du generell Reisende, die vermehrt ein bisschen Angst haben, jetzt etwas zu buchen, auch in Regionen, die gar nicht direkt betroffen sind?
Absolut. Also ich hatte kürzlich eine 80-jährige Frau am Telefon gehabt. Die hat nach Ägypten gebucht, hat ihre 3 Schwestern und ihre Männer dazu eingeladen. Also sie wären 8 Personen gewesen, total, und der eine Teil hat wollen gehen und der andere Teil hat nicht wollen gehen und sie hat alle irgendwie zum Geburtstag eingeladen und am Schluss haben sie sich entschieden, nicht zu gehen und sie hat halt die vollen Annulationsspesen müssen zahlen, weil es ein Tag vorher war.
Wie erklärst du das, dass auch irgendwo die Angst rum ist bei Ländern, die jetzt wirklich nicht involviert sind in den Konflikt?
Ich kann es nicht wirklich erklären und wenn ich Leute am Telefon habe, und das kann vielleicht ein bisschen dank schneiden, dann sage ich immer, wenn jetzt irgendein Konflikt in Sizilien wäre, würden sie dann jetzt nicht auf Skandinavien reisen, um einfach mal die räumliche Distanz von über 2.500 Kilometern auch ein bisschen aufzuzeigen und ihnen die Angst zu nehmen. Aber schlussendlich, Angst ist ein individuelles Gefühl. Das sage ich auch dem Konsumenten, das ist sein gutes Recht, nicht zu reisen, aber auch dann mit den Konsequenzen.
Wie viel Verständnis ist rum bei diesen Leuten, dass sie eben nicht kostenlos stornieren oder umbuchen
können? Ich glaube, wenn man es so kann, am Telefon erklären kann, vielleicht mehr, als wenn man es schriftlich macht. Weil man hat dort ein kleines Ping-Pong, man kann miteinander reden. Allerdings muss ich schon sagen, dass die Antwort, die wir geben, auch wenn es für in der Erwartungshaltung die falsch ist, die wir dem Kunden geben, bedanken sie sich. Ich glaube, bei uns ist das ein bisschen anders, weil wir halt für sie auch eine sogenannte neutrale Organisation sind, die das ja, anschauen und prüfen.
Was ratest du jetzt Leute, die für den Sommer oder den Herbst noch keine Ferien gebucht haben und mit einer Reise Richtung Persischen Golf liebäugeln, abwarten oder buchen? Oder was gibst du da für einen Tipp mit auf den Weg?
Das ist ganz individuell, da kann ich nicht einen Ratschlag erteilen. Selbstverständlich muss man sich bewusst sein, wenn man jetzt zu dem Zeitpunkt bucht, wo eine Reisewarnung draussen ist, dann kann man auch nicht kostenlos stornieren, wenn die immer noch bestehen bleibt, weil man hat den Zustand gehabt, den man gebucht hat. Also von dem her sage ich, überlegt euch das gut.
Vielleicht ganz generell, was ist dein wichtigster Tipp für Leute, die Ferien buchen?
Ja, ich würde jetzt, und das ist wirklich ein Aufruf, relativ schnell Ferien buchen, wohin man auch immer gehen will. Wenn die Region oder auch die Flüge dermassen verengt werden und keine Kapazität mehr da hinfliegt, dann wird die Kapazität noch jemand anders hingehen und dann werden sich auch die Preise massiv ändern, nach oben. Ich gehe davon aus, dass es ein Zeitfaktor ist, bis die Fuel-Zuschläge wieder kommen. Also das wird früher oder später kommen, wenn die Situation so bleibt, wie sie ist im Moment.
Du sprichst Preise an. Ein Haufen Ärger verursachen die stark gestiegenen Flugpreise. Zum Beispiel bei der Edelweiss, wo Plätze in der Business Class unterdessen bis zu 16'000 Franken kostet, beispielsweise auf Seychellen. Kannst du den Ärger nachvollziehen oder ist das einfach der freie Markt, der spielt?
Ja, da bin ich ein bisschen hin und her gerissen. Einerseits verstehe ich den Ärger. In einer Krise ist es unschön, zulasten von denen zu profitieren. Ich kann ein Beispiel erwähnen. Mein Sohn ist auf den Malediven gesessen, wo das, oder in der Ferien gewesen, wo das ausgebrochen ist, die Krise. Er hat dann am Montag entschieden, dass er einen anderen Rückflug bucht zu seinen eigenen Kosten. Am Ende war der Flug 1600 über Singapur. 1200, Entschuldigung, am Dienstag 2,4 und am Mittwoch hat es schon keine mehr gegeben. Also ja, es ist halt Angebot und Nachfrage. Unschön, sage ich, aber ja, ich weiss nicht, wie wir handeln würden, wenn wir in der Airline-Position wären.
Möchten Sie täglich über das weltweite Tourismus- und Reisegeschehen informiert sein? Suchen Sie Reiseideen und Inspirationen? Auf travelnews.ch erfahren Sie jeden Tag das Neueste und Spannendste aus der Reisewelt. Auch ganz bequem mit einem unserer Newsletter.
Lass uns auch noch aufs Jahr 2025 zurückschauen, wo noch nicht vom Iran-Krieg betroffen war. Du hast vorher angetönt, glaube ich, rund 1200 Fälle hättest du auf dem Tisch gehabt. Welches sind die häufigsten Probleme gewesen?
Ja, die häufigsten Probleme sind irgendwie immer im Zusammenhang mit der Flugleistung gewesen, also mit Airlines, wo Verspätungen ausgefallen, Flug ausgefallen, wer übernimmt jetzt die Kosten? Ja, das sind eigentlich die häufigsten Probleme gewesen. Und das andere ist vielleicht noch Hotellerie, wo wir jetzt zum ersten vollen Jahr das Mandat hatten, um das zu machen. Und das haben wir natürlich auch gemerkt, dass wir jetzt nicht mehr 6 Monate im Geschäftsjahr bearbeitet haben, sondern ein volles Jahr im 25.
Wie viele Fälle hat das jemand ausgemacht? Jetzt ja, aufs Ganze gesehen, vom Anteil her?
Ja, im 24 war es ein halbes Jahr. Da haben wir gestartet. Im ersten halben Jahr haben wir 56 Fälle gehabt. Und im zweiten vollen Geschäftsjahr haben wir 200 gehabt. Ja.
Wie verhält man sich vor Ort eigentlich richtig, wenn in den Ferien etwas schief läuft? Was macht man dann am besten, um die Situation in den Griff zu bekommen? Was ratest du da auch Reisenden?
Ja, also wichtig ist, dass man eben vor Ort reagiert. Das sage ich allen Konsumenten, die sich bei uns melden. Sie können nicht 2 Wochen nach der Ferien nachher zum Reiseveranstalter gehen oder zum Reisebüro und sagen, das und dieses ist nicht gut gewesen. Sie müssen es A, vor Ort die Chance geben, dass man es regeln kann, also in Ordnung bringen, wenn etwas nicht stimmt. Oder dann, wenn es nicht hat können geregelt werden, sprich, ich habe ein Mehrsichtzimmer gebucht und komme jetzt kein Mehrsichtzimmer über, weil das Hotel überbucht ist, dann lohnt sie sich das bestätigen vom Hotel. Wenn es Sachen gibt, die nicht in Ordnung sind von der Infrastruktur, dokumentieren sie es mit Fotos und dann zum Veranstalter gehen und im Vorfeld eigentlich schon den Veranstalter informieren.
Hast du gar keine Handhabe mehr, eben wenn jetzt nichts dokumentiert ist und wenn einer viel zu spät kommt? Oder wie gehst du mit so Fällen dann um?
Ja, dann schaue ich es gleich mit einem Reiseveranstalter an. Mit dem Kundendienst bei den Grossen. Haben ihr jetzt zum Beispiel, ist das ein Einzelfall? Haben ihr mehrere Kunden, die genau das gleiche Problem beschreiben? Dann kann man vielleicht noch aus Kulanz etwas machen, aber grundsätzlich, das steht ja auch in jedem Vertrag drin, muss der Konsument vor Ort reagieren.
Wo unterschätzen die Reisenden ihre Rechte am häufigsten? Was wissen sie vielleicht nicht, wo es eben gut wäre, wenn sie wüssten, was ihnen zusteht?
Ich glaube, die Reisenden unterschätzen meistens ihre Pflichten. Die Rechte kennen sie schon. Oder, ja, oder vielleicht tun sie die Rechte zu hoch, haben zu hohe Erwartungen an ihre Rechte, weil sie eben ihre Pflichten nicht wahrnehmen. Also es ist eng verbunden miteinander.
Und kannst du die Pflichten noch etwas ausführen?
Ja, eben Pflichten, sich zu melden, sich die Chance geben, das Problem in Ordnung zu bringen und vor allem nicht selber handeln. Also ich kann nicht sagen, weil mein Flug jetzt verschoben wird auf den Morgen, ich buche mir einen anderen Flug. Das geht nicht.
Also sie überschätzen ihre Rechte eher, als dass sie
es unterschätzen. Ja, vor allem, wenn sie selber eine Entscheidung treffen, ein Hotel zu verlassen, nach einem Tag oder nach 2, dann müssen sie sich bewusst sein, dass sie, wenn sie den Veranstalter nicht orientieren und ihm nicht Chancen geben, ihm etwas anderes zu suchen, Alternativen anzubieten, dann sind sie auf sich selber gestellt und können nicht erwarten, dass ihnen das Hotel, das andere, wo vielleicht mehr Preis kostet, dass das der Reiseveranstalter übernimmt.
Jetzt möchte ich zum Abschluss noch auf dich persönlich schauen. Du wirst nächstens 65, kommst ins Pensionsalter. Bleibst du weiterhin Ombudsmann oder wie sieht deine Situation aus?
Ja, sie haben mich mal angefragt, ob ich noch ein Jahr anhängen würde. Und ich habe dazu ja gesagt. Ich werde es versuchen, mit einem reduzierten Pensum zu machen.
Was würde heissen dann neu?
Das heisst, statt 80% 60%. Aber selbstverständlich muss die Dienstleistung gewährleistet sein. Ob man dann jemanden zusätzlich einstellen oder ein Pensum erhöhen, das werden wir dann schauen, wenn es so weit ist.
Jetzt könnte man ja ein bisschen negativ sagen, du hast hauptsächlich mit Problemen zu tun, mit Problemfällen, die du musst wälzen. Wie viel Spass macht der Job? Oder ist es einfach genug Tuung und Zufriedenheit, wenn man einem eben hat können helfen, wo einem auch ein bisschen etwas zurückgibt?
Es macht Spass, auch wenn man permanent Probleme um sich herum hat. Allerdings muss man schon auch sagen, es ist schon gefiltert bei uns. Also der Kunde kann nicht direkt zu uns kommen, außer zum jetzigen Zeitpunkt, wo er einfach mit Anfragen kommt. Liege ich richtig? Kann ich das? Darf ich das? Die tun wir selbstverständlich bearbeiten. Aber wenn es ein grundlegender Reklamationsfall ist, dann muss er zuerst zu seinem Reisebüro oder zu seinem Reiseveranstalter. Erst wenn die keine Lösung finden, dann tun wir den Fall bearbeiten. Und das ist natürlich dann schon mal eine andere Kategorie, sage ich.
Du hast vorher gesagt, das Ziel ist, das Pensum 20% zu reduzieren. Was machst du mit der zusätzlichen Zeit, die dir zur Verfügung steht?
Ja, also ich bin auch jetzt die 2 Jahre jetzt Grossvater, da kann man sich auch um die Enkel kümmern, aber ein bisschen mehr golfen, ein bisschen mehr Töff fahren.
Werde ich, wir steuern ganz auf den Schluss zu und am Schluss fange ich immer drei Sätze an, wo ich froh wäre, wenn du für mich fertig machen würdest. Der grösste Fall, den ich als Ombudsmann bis jetzt betreut habe, ist?
Das war ein Malediven-Fall, wo es um eine Forderung von 80'000 Franken gegangen ist.
Die grösste Reisepanne, die ich selber je hatte, ist?
Da bin ich glücklicherweise fast immer verschont gewesen, einmal in Madrid sitzen geblieben.
Und meine nächste Reise geht auf?
Meine nächste Reise geht auf Marrakesch.
Wedi Kunz, danke vielmals, dass du für Travel News Zeit genommen hast, gerade in dieser stressigen Zeit. Ich wünsche dir privat und beruflich alles Gute.
Herzlichen Dank, dass ich auch da sein
durfte. Und euch danke vielmals fürs Zuhören. Den nächsten Travel News Tag gibt es heute in einer Woche. Unterdessen freuen wir uns über regelmäßigen Besuch auf travelnews.ch. Schöne Ostern zusammen. Ciao miteinander.